Willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Heute wird es persönlich und ehrlich. Ich spreche heute mit einem Menschen, der nicht aus einem perfekten Bilderbuchleben kommt, sondern aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, sich im eigenen Körper fremd zu fühlen. Mein heutiger Gast ist Gabriel Reifinger. Gründer von Power Fitness, Coach, Autor und Entwickler der TEM-Methode. Ein System, das bewusst nicht auf Verbote, Diäten oder Fitnessshow setzt, sondern auf Alltagstauglichkeit, Verantwortung und langfristige Veränderung. Gabriel hat selbst Extreme erlebt. Starkes Übergewicht, später körperliche Verletzungen, Schmerzdiagnosen und immer wieder das klare Signal von außen: Hör auf. Er hat genau das Gegenteil getan und daraus ein Business aufgebaut, das heute über 1000 Menschen geholfen hat, nicht nur ihr Gewicht zu verlieren, sondern Kontrolle über ihren Körper und ihr Leben zurückzugewinnen. Was mich an Gabriel beeindruckt: Er denkt nicht in Ausreden, sondern in Umsetzung. Er verkauft keine Illusionen, sondern einen Prozess. Und er ist Unternehmer geblieben, obwohl oder gerade weil er Mensch geblieben ist. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum Transformation im Kopf beginnt, nicht im Trainingsplan, warum Disziplin ohne Sinn nicht funktioniert und was Unternehmer vom Thema Körper, Energie und Verantwortung lernen können. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Willkommen, lieber Gabriel, willkommen bei Bock auf Business. Schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich eingeladen wurde.
Gabriel, Einstiegsfrage bei Bock auf Business.
Yes.
Stell dir vor, du bist morgen nicht mehr da. Ja. Was erzählen denn die Leute über dich?
Die Leute werden ziemlich sicher erzählen, dass sehr viele Menschen durch den Prozess oder das System, was wir aufgebaut haben, mein Team und ich, ein besseres Leben führen.
Mega cool. Gabriel, erzähl mal ganz kurz. Ich habe dich ja im Vortrag vor nicht allzu langer Zeit erleben dürfen. Mhm. Was hat dich motiviert, diese Mission anzutreten?
Also kurz und knapp, du hast es eigentlich eh schon relativ konkret auf den Punkt gebracht. Ich war als Kind mal stärker übergewichtig und war dann auch als Jugendlicher eigentlich genau das Gegenteil. Ich war extrem dünn. Also ich glaube, ich wog 25 Kilo weniger als jetzt. Ich hatte also immer so beide Extreme hinter mir. Und wenn ich es halt immer in meiner charmanten Sprache sagen darf, als Kind übergewichtig zu sein, ist das Beschissenste auf der ganzen Welt. Weil Kinder nicht verstehen, dass du derselbe Mensch bist, ob du mehr oder weniger Kilo wiegst. Und diese ganzen Dinge haben mich irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, du willst jetzt nicht mehr so sein, wie du bist, also logische Konsequenz, du musst etwas verändern. Hab dann mit 15 Jahren das erste Mal zum Trainieren begonnen, weil extrem dünn sein hat es jetzt auch nicht besser gemacht, weil ich nicht ernst genommen wurde. Und ja, so begann eigentlich meine Geschichte und habe dann gesehen, was es heißen kann, wenn man sich einfach im Körper nicht beschissen fühlt. Weil wenn du einfach das erste Mal eine echte Ausstrahlung, ein echtes Selbstbewusstsein, ja wirklich einfach Respekt von dir selber als Person hast, wenn du dich ansiehst im Spiegel, dann wirkst du einfach auf andere Menschen völlig anders. Und das war für mich dieses große Learning. Wir können halt einfach nur so zufrieden mit uns selber sein oder mit dem sein, wer wir sind, wenn wir uns auch körperlich genauso verändern. Und das war für mich dieser große Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich war nicht schlecht in dem, was ich tue, weil ich die Reise selber gegangen bin. Ich weiß, wie es funktioniert. Und jetzt baue ich ein System, dass auch andere das können.
Ja, mega cool. Ich würde gerne mit dir nochmal in diesen krassen Prozess dieser, ja, du, dieser Entscheidung reingehen und auch nochmal, wie du die Verantwortung dann auch für dich übernommen hast. Das ist ein Riesenthema, also das ich auch bei vielen Unternehmern spüre, jetzt mal in anderen Kontexten. Er sagt, ja, wahnsinnig schwer, eine Entscheidung zu fällen, die dann auch wirklich Konsequenz hat. Eine ganz weittragende Konsequenz. Und dann aber auch sagen, nein, ich mache das, ich übernehme jetzt Verantwortung, weil ich muss das ja auch selbst tun. Was kannst du uns da mitgeben, wie das bei dir abgelaufen ist und dass du auch dieses Commitment hast? Und vielleicht hast du auch ein, zwei Tipps, die jetzt auch einem Unternehmer oder einem Führungskraft helfen können, Mensch, eine Entscheidung zu fällen, die wir genau wissen, dass wir sie fällen sollen.
Also grundsätzlich der größte oder stärkste Satz für mich ist immer, dass man das verändern muss oder sollte, was man in Kontrolle hat. Mhm. Wir machen uns im Leben oftmals so viele Gedanken um jeden Blödsinn im Alltag, den was wir einfach nicht kontrollieren können. Wenn irgendein Politiker da draußen wieder mal Blödsinn macht, können wir das nicht kontrollieren. Wenn das Wetter draußen schlecht ist, können wir das auch nicht kontrollieren. Aber was wir jeden einzigen Tag essen oder wie wir uns bewegen, können wir zu einem Großteil sehr wohl kontrollieren. Und Unternehmertum bedeutet doch meistens, dass es genau die Menschen in die Hand genommen haben, die Kontrolle über ihr Leben haben wollten. Es sind die Menschen, die hergegangen sind und gesagt haben, okay, ich will nicht irgendwo in ein System gequetscht werden, wo ich selber einfach nur mich gefangen fühle, sondern ich will der sein, der ein System baut, der selber die Richtung vorgibt. Das ist ein Unternehmer, er unternimmt etwas. Nur, und das ist das große Problem bei Unternehmern, wenn sie in einem Kapitel des Lebens extrem viel Kapazitäten reinstecken, ob das Zeit, Geld, Energie, was auch immer ist, passiert es sehr oft, dass sie andere Kapitel im Leben vernachlässigen. Mhm. Oftmals ist es Familie, oftmals ist es Beziehungen, ganz oft ist es der Körper. Und man sieht es halt immer wieder, und das ist so ein typisches Muster bei Menschen oder gerade bei Selbstständigen. Das Erste, was sie vernachlässigen, ist Familie und Gesundheit, weil Beruf jetzt für kurze Zeit extrem wichtig ist. Und das ist auch völlig okay, dass es so ist. Weil im Leben ist es nicht immer gleich, dass man in jedem Kapitel 100% geben kann. Das ist völlig unmöglich. Nur, und das ist dieses große Thema, wenn man zu lange damit wartet, in einem gewissen Kapitel des Lebens wieder aufzuholen, wird die Rechnung kommen. Und die Rechnung wird nicht kommen mit, ich sehe einfach nur ein bisschen schlecht im Spiegel aus. Die Rechnung wird kommen mit, ich fühle mich einfach nur verbrannt. Ich bin kurz vorm Burnout. Und ehrlich gesagt habe ich keine Lust mehr auf Arbeit, weil ich mich einfach nicht mehr energetisch fühle. Also der größte Hebel meiner Meinung nach, wie ein Unternehmer relativ langfristig in seinem Leben das Ganze etablieren kann, ist Struktur aufzubauen, die sich mit seinem Leben vereinbaren lässt. Und wenn diese Struktur nur ist, dass man zum Beispiel eine halbe Stunde früher von der Arbeit nach Hause geht, auch wenn es manchmal nicht immer einfach ist, und das wissen wir alle, ja, aber dafür diese halbe Stunde einfach investiert in irgendetwas, was dem Körper gut tut, auch wenn es manchmal anstrengend ist, dann wird halt einfach der langfristige Return on Investment sehr hoch sein. Mhm. Und auch wenn man es vielleicht nicht am Tag 1 merkt, wird man es in 100 Tagen sehr wohl merken.
Also da sind wir wieder beim System. Richtig. Sehr, 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 sehr cool. Was glaubst du, ist es, wenn ich da keine Entscheidung fälle, ist es fehlendes Wissen oder ist das ein innerer Konflikt? Was merkst du da? Und vielleicht auch noch vielleicht kannst du es auch noch ein Stück weitermachen und sag, woran erkennst du denn, dass da jemand in einem Widerstand ist?
Ja, also grundsätzlich gibt es eigentlich nur genau zwei Gründe, warum Leute nicht körperlich ans Ziel kommen. Und die meisten Leute glauben immer, dass Motivation ihr größtes Problem ist. Wenn man sich aber menschliches Verhalten mal ganz genau im Detail ansieht, ist es niemals die Motivation, die das Problem ist. Hm. Würde nämlich die Motivation das größte Problem von Menschen sein, dann wäre jeder motivierte Mensch am Ziel. Mhm. Was aber nicht der Fall ist. Ja. Es muss tatsächlich andere Gründe geben. Und die mit Abstand zwei stärksten Gründe, die, was ich jetzt schon von weitaus über 1000 transformierten Klienten sagen kann, waren, dass erstens der richtige Leitfaden fehlt. Wenn jemand nicht weiß, was muss ich exakt tun, um an mein Ziel zu kommen, dann ist er immer in einer Unklarheit. Und Unklarheit schafft immer gewissermaßen von den Gedanken her in Richtung Depression. Heißt, wenn etwas unklar ist, unstimmig ist, man nicht weiß, was passieren wird, dann ist es immer in deinem Kopf für eine Spirale gebaut. Du kommst in eine Spirale rein, dass du nicht genau weißt, was jetzt, ja. Wenn du also keinen klaren Weg hast, dass du weißt, was wird funktionieren, was nicht, wirst du sehr wahrscheinlich nicht ins Tun kommen. Und der zweite Punkt ist, man braucht einen Weg, der sich integriert. Wenn du einen Weg hast, wo du weißt, der würde funktionieren, aber du genau weißt, es würde sich langfristig nicht in dein Leben integrieren, wirst du wahrscheinlich irgendwann aufhören. Mhm. Die logische Konsequenz, wenn es nicht in dein Leben passt, ist, dass du irgendwann sagst, ich schaffe es einfach nicht mehr. Und das sind so die zwei größten Themen. Einerseits dieses Integrieren im Alltag, andererseits das Finden, was für dich funktioniert oder deinen Körper funktioniert, besser gesagt. Das sind die zwei größten Probleme.
Mhm. Genau. Spannend mit der Motivation, das wäre auch mein nächster Block gewesen oder meine nächste Frage gewesen. Wie ist es denn? Also das Thema Motivation, auch in meiner Arbeit mit Unternehmern, die große Themen haben in der Mitarbeiterführung, reden oftmals, Mensch, ich muss die Mitarbeiter motivieren, ob intrinsisch oder eben von außen, weiß nicht, mit mehr Geld oder mehr Freizeit oder Homeoffice oder was weiß ich. Wo hast du gemerkt oder beziehungsweise wo siehst du, dass diese Thematik der Motivation nicht grundsätzlich der Treiber ist, um nachher Erfolg zu haben, sondern, wie du schon sagst, eher dieses Thema der Systeme? Wo ist da für dich so wirklich dieser Unterschied, dass man es auch mal ganz genau verstehen kann, was vielleicht auch für uns Unternehmer jetzt mal unabhängig beziehungsweise des Körpers, sondern aber auch, es sind ja auch andere Dinge. Geile Rahmenbedingungen sind ja mega cool. Sicherheit ist ja für Menschen, für Mitarbeiter mega cool. Und das schaffen ja Systeme und Strukturen. Was kannst du uns da mitgeben?
Also im Endeffekt sind die meisten Themen, die was Unternehmen in so eine Richtung denken, reine Glaubenssätze. Wenn man jetzt das Ganze mal gemeinsam durchgehen würde und sich mal dieses Ganze mit, wie du schon gesagt hast, Mitarbeiter anschaut. Mitarbeiter brauchen Motivation von außen oder von mir etc., damit sie ihren Job gut machen. Okay, dann habe ich eine Gegenfrage. Du hast ja Mitarbeiter.
Ich selbst, ja. Ich habe auch Mitarbeiter, ja.
Genau, du hast Mitarbeiter. Mal angenommen, du wärst jetzt ein Unternehmen und würdest denken, ich muss die motivieren, damit die ihren Job gut machen, damit die dranbleiben. Nehmen wir einfach mal die Rolle ein für dich kurz. Dann habe ich jetzt eine Frage. Würdest du sagen, es gibt Menschen auf der Welt oder Mitarbeiter auf der Welt, die nicht motiviert werden und ihren Job trotzdem gut und dauerhaft machen?
Ja, glaube ich schon.
Okay. Wenn es diese also gibt, dann wissen wir also oder sehen wir offensichtlich, dass es doch noch andere Gründe geben muss, warum es funktioniert.
Ja.
Und dann kann man sich die Frage stellen, okay, warum denke ich denn so, wie ich denke, oder was ist denn der Unterschied von Menschen, die keine Motivation brauchen und Menschen, die Motivation brauchen? Weil in meinen Augen ist Motivation nur ein Werkzeug, um gewisse Hürden zu überkommen, wenn etwas nicht richtig funktioniert.
Ja.
Wenn etwas nicht perfekt funktioniert oder einfach nur beschissen ist, zu Deutsch, dann brauche ich Motivation, um das Ganze zu überkommen. Heißt, ich habe irgendwo in der Struktur selber einen Fehler, den ich versuche, mit Motivation zu überkommen. Also kann irgendetwas an der grundlegenden Struktur nicht passen. In der Firma beispielsweise, wenn wir vom Mitarbeiter reden, könnte es die Kultur sein. Wenn du beispielsweise lauter High-Performer hast, ja, oder wie auch immer man das Ganze nennen will, und dann stellst du einen Low-Performer ein, dann zieht dieser eine Low-Performer die ganzen High-Performer runter. Weil es gibt nichts Giftigeres für eine Firmenkultur, wie wenn du lauter Leute hast, die richtig fleißig sind, und dann sehen die da so einen Typen, der gefühlt gar nichts macht und denken sich, der bekommt dieselbe Kohle wie wir, macht aber nur die Hälfte.
Ja.
Es gibt nichts, was Leute mehr runterziehen wird. Ja. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ich muss jetzt jeden mehr motivieren, damit sie dieselbe Leistung wie vorher haben, oder du kannst einen Systemfehler beheben.
Ja. Und der Systemfehler wäre, diesen faulen Apfel rauszuholen.
Richtig.
Ja, eine große, große Schwäche. Da werden sich viele Unternehmer angesprochen fühlen. Du, bevor wir auf deine Methode kommen, eins interessiert mich sehr. Ich hatte auch 2011 ein Burnout und das war ziemlich crazy. Der war dann so weit, dass ich auch bis hin das Autofahren sein lassen musste, beziehungsweise es ging nicht mehr. Und ich kenne so meine Punkte, meine, wie sagt man, Signalpunkte davor. Aber mal aus deiner Sicht, was kannst du uns da mitgeben? Mal ganz, ganz klar gespiegelt. Was sind so die Signalpunkte, die diese körperliche Grenze aufzeigen, wo wir wirklich achtsam sein dürfen? Weil ja, Burnout mag vielleicht für viele so ein bisschen, ach, das geht schon wieder vorbei, aber für einige, wie gesagt, also ich konnte nicht Auto fahren, das war echt mein Warum, mein Leben zu ändern seinerzeit, also mein Wofür. Was kannst du uns da aus deiner Erfahrung mitgeben, auf was wir achten dürfen?
Burnout kann sich natürlich in sehr vielen verschiedenen Variationen äußern. Es fängt oft meistens einfach mit mehreren negativen Gedanken an, würde ich jetzt mal behaupten. So, irgendwie ist alles schwierig, alles ist anstrengend, Sachen, die früher einfach waren, sind heute einfach nur noch ätzend. Also irgendwo kommt man einfach in so eine leichte Spirale, wo man einfach ein bisschen negativer denkt. Und dann kommen halt die ersten körperlichen Anzeichen mit der Zeit. Ich mache unbewusst weniger. Wenn mich jemand fragt, wo ich früher sofort dabei gewesen wäre, ziehe ich mich eher zurück, hau mich auf die Couch, gucke irgendwas im TV. Also diese ganzen Anzeichen von Energielosigkeit, Antriebslosigkeit sind halt ein paar Anzeichen dafür. Und ich muss halt auch sagen, ich habe mich sehr viel mit dem Thema Burnout beziehungsweise auch mentale Themen beschäftigt oder Antriebslosigkeit, weil das ein sehr großes Thema im Gesundheitsbereich generell ist. Und Fitness geht ja meiner Meinung nach weit über die Grenzen hinaus von nur körperlichem Training oder Ernährung. Weil Fitness ist ja grundlegend einfach nur dein Lebensstil, wie du lebst, wie du dich fühlst. Und da gehören ja genauso dazu, wie du denkst, wie sich dein ganzer Körper, deine mentale Gesundheit verhält und so weiter. Und ich muss halt schon sagen, bei Burnout haben die meisten auch wieder nur, also es gibt Burnout, wo es wirklich hormonmäßig passiert. Es gibt durchaus hormonelle Probleme, da kommst du ins Burnout, Depressionen und so weiter. Nur, es gibt auch ganz viel, wo Burnout rein durch falsche Gedankenmuster entsteht. Kurzes Beispiel dafür. Die meisten Leute sagen immer, wenn jemand Burnout hat, dann passiert das meistens gerade im Unternehmertum aus Stress. Wenn wir dauerhaft sehr viel Stress haben, irgendwann wird Burnout kommen.
Ja.
Ja, gebe ich zum Teil recht. Aber es ist in meinen Augen, und ich spreche da jetzt nur wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung, was ich von Unternehmen analysiert und gesehen habe, spricht in meinen Augen nicht zu 100% die Wahrheit aus. Weil in meinen Augen ist die Wahrheit, dass Stress erst ab dem Zeitpunkt, wo es subjektiv negativ wahrgenommen wird, zum Problem wird. Nehmen wir ein kurzes Beispiel. Es gibt Leute, die reisen um die ganze Welt, die machen eine Weltreise und sind so richtig bam am Durchballern. Jedes Land, bam, 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 da müssen sie zum Zeitpunkt hier sein, hier müssen sie dorthin. Also ein Mensch, der um die Welt reist, kann denselben Stress haben wie ein Unternehmen im Unternehmertum-Alltag. Heißt, wenn wir rein vom Stress gehen, könnte das derselbe Stress sein vom Niveau her.
Ja.
Aber ich habe noch keinen Menschen jemals gehört, der gesagt hat, ich mache jetzt eine Weltreise und deswegen habe ich Burnout bekommen. So, weißt du, was ich meine?
Nein, kann mich nicht erinnern.
So, es gibt halt diverse Beispiele, wo man sagen kann, jemand hat dasselbe Stressniveau, aber der Stress wird anders wahrgenommen.
Ja.
Und das ist auch dieses Thema, wenn Stress im Kopf oder im Körper teilweise anders wahrgenommen wird, rutscht man schneller in so eine Schiene als nicht. Ich will nicht sagen, dass der Körper keine oder die Psyche keine Erholung braucht, ja. Also das ist nicht die Aussage, die ich tätige. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir viel an der Denkweise oder an den Denkmustern ändern, wie wir etwas wahrnehmen, dann wäre Burnout ein sehr viel geringeres Problem, als es die meisten hätten.
Ja. Na, spannend. Mega These. Dank dir. Gehen wir den nächsten Schritt umsetzen. Also, entschieden haben wir jetzt. Yippie, ich will das. Umsetzen, das nächste große Thema. Und für, also da mache ich, also ich glaube, mein Kernthema in der Umsetzungsbegleitung meiner Arbeit. Erzähl mal aus deiner Sicht. Du hast jetzt auch eine Methode entwickelt, die sicherlich den Unternehmern oder beziehungsweise in dem Fall deinen Klienten unterstützt ja zum Umsetzen. Aber jetzt mal nochmal vielleicht aus der Sicht, warum scheitern denn so viele und was hilft uns dann in die Umsetzung zu gehen, die dann auch dauerhaft bleibt?
Das größte Problem ist, dass Menschen einen kurzfristigen Prozess gehen und sich langfristige Ergebnisse hoffen. Wenn man zum Beispiel eine Diät hernimmt, dann ist ja eine Diät im Fachbegriff nur eine kurzfristige Ernährungsumstellung. Heißt, ich stelle kurzfristig meine Ernährung um, bekomme kurzfristig ein Ergebnis. Wenn ich aber dann wieder genauso weitermache wie vorher, wird mich auch dieses alte Verhalten wieder zu meinem alten Muster führen. Logische Konsequenz. Wenn ich das mache wie vorher, werde ich wieder so aussehen wie vorher.
Ja.
Heißt, das größte Problem, was Leute haben, ist, sie denken in kurzfristigen Intervallen und hoffen sich aber permanente Umstellung dadurch. Wenn man also zum Beispiel etwas umstrukturiert, dass man sagt, hey, man ändert jetzt etwas an der Ernährung, man passt vielleicht einfach die Telleraufteilung an, bisschen mehr von denen am Teller, bisschen weniger von dem, man trinkt eventuell jetzt einfach ein bisschen mehr, als man vorher getrunken hat. Also diese ganzen kleinen Umstellungen, wenn man die nicht langfristig etablieren kann oder keine Struktur, kein System aufbaut, damit man das halt langfristig machen kann, dann ist halt Rückfall zu fast 100% wiedergegeben, weil alte Verhaltensmuster wieder aufbrechen werden. Und das größte Problem ist, dass viele einen Weg gehen, wo sie von Anfang an wissen, das kann ich sowieso nicht für immer machen. Und selbst wenn es mal etwas gibt, wo sie denken, sie könnten es für immer machen und es dann nicht funktioniert, sie nicht Kurs korrigieren. Weil im Unternehmertum, wenn wir das mal ganz genau nehmen, machen wir doch nichts anderes. Wir machen etwas, irgendwo treten so 100% Probleme auf, also shit happens in der Unternehmerwelt, wir alle wissen das.
Ja.
Aber wenn halt mal irgendetwas passiert, dann machen wir halt eines, wir passen das Ganze an. Heißt, wir bauen einen neuen Prozess, wir sehen, dass hier und hier und hier ein Fehler passiert oder hier irgendetwas nicht richtig funktioniert, dann Kurs korrigieren wir passen den Fehler an und der Prozess wird irgendwann flüssig. Und genau dieses systematische Vorgehen kann man auch mit sich und dem Körper machen. Würde man einfach mal jede einzige Woche, genauso wie im Unternehmen, seine KPIs, ja, Key Performance Indicator oder Kennzahlen, einfach mal kontrollieren, wie viel habe ich getrunken, wie war meine Energie, ja, wie ist mein Körpergewicht, wenn ich Gewicht verlieren will, ja. Wenn, würde man das einfach mal kontrollieren und wirklich systematisch durchgehen, was hat geklappt und was hat nicht geklappt, dann könnte man diese Fehler auch beheben. Wenn man aber immer nur auf gut Glück denkt, ja, okay, das habe ich probiert, hat nicht geklappt, jetzt probiere ich das nächste, dann dreht man sich halt einfach immer in so einer Spirale drin. Mhm. Und ich glaube, jeder kennt das. Man probiert was, man hüpft zum nächsten. Ich selber war nicht anders, ja. Ich habe den ganzen Spaß selber hinter mir, deswegen kann ich davon reden. Ja. Aber dieses systematische Probleme finden und Probleme behandeln ist halt nichts anderes wie im Unternehmen.
Ja, krass. Also ist im Prinzip, wenn ich im Unternehmen immer einen Feuerlöscheinsatz mache und irgendein Problem behebe, eigentlich wie eine Diät. Die hilft zwar in dem Moment und löst das Problem für die Sekunde, aber wie du schon sagst, es wird nicht dauerhaft gelöst.
Kommt natürlich immer aufs Problem an. Es gibt Probleme, die kannst du nicht vorhersehen. So, das kennen wir alle so.
Nein, ich mein schon die, weil wir irgendwo gerade momentan nicht die Zeit haben, ein System oder eine Struktur aufzubauen, sondern jetzt lieber kurz nochmal schnell so machen. So meine ich das. Genau. Ja, spannend. Kannst du nochmal auch differenzieren zwischen Menschen, wo du wirklich merkst, oh, die kommen ins Tun, und andere, die sagen immer, ja, ich bereite mich vor, aber dann geht's gerade nicht. Was sind so die großen Unterschiede? Und was kannst du denen, die sich dauerhaft vorbereiten, vielleicht heute mitgeben, dass sie es morgen ändern und dann ins Tun kommen?
Ich kann halt einfach nur aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich zum Beispiel, ich war mal an einem Punkt und da war ich im Freibad. Da war ich, glaube ich, so, lass es 12 Jahre alt sein. Also ich war so ein Jugendlicher, ja, ich war noch dick, bevor ich dann richtig dünn wurde. Und ich weiß es noch ganz genau, ich bin damals ins Freibad reingegangen und da waren halt so Leute aus meiner Klasse und so ein paar Ältere, also die, was in der Oberstufe schon waren, waren da auch noch an einem Platz. Und ich wollte mich halt einfach als Kind dazulegen, weil als Kind möchtest du nicht alleine sein, du möchtest Freunde haben, du willst dich einfach glücklich fühlen. Ich gehe also mit meinem Handtuch und meinem kleinen Rucksack, ja, gehe ich dahin und lege mich halt einfach mit dem Handtuch dazu. Und ich weiß es noch ganz genau, mich hat eine Person aus dieser Gruppe angesehen und zu mir damals gesagt, warum liegst du eigentlich bei uns?
Oh, krass.
Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir wirklich gedacht habe, Gabriel, in deinem Leben läuft augenscheinlich irgendetwas fucking falsch.
Hm.
Und auch wenn man sich jetzt einreden kann, und das ist genau dieses Problem, hey, alle anderen Kinder sind schuld, hey, die ganze Welt ist scheiße, alles ist unfair, ich bin ja gar kein... Okay, man kann sich das Ganze schon einreden, dass es so ist. Und ja, die Welt ist unfair. Aber die Welt ist halt einfach so. Und ich kann jetzt hergehen und kann sagen, okay, die ganze Welt ist unfair, alles ist scheiße und ich werde es nie schaffen. Oder ich kann sagen, ich bin der in Kontrolle und kann es verändern.
Mhm.
Und für mich war damals die Entscheidung, ich will nicht mehr so sein, wie ich bin.
Ja.
Und das ist auch dieses große Learning, was eigentlich ich damals von mir selber genommen habe. Ich war immer in dieser verdammten Opferrolle.
Mhm.
Ich war immer dieser eine Typ, der was gesagt hat, hey, alle anderen sind doof, du bist nicht schuld. Hey, das und das und das ist das Problem, du nicht, ja. Ich habe immer gelernt, okay, wenn etwas nicht funktioniert, bist nicht du das Problem. Und genau das war halt einfach das Problem von mir. Und das ist auch das, was ich bei den meisten Menschen sehe, die wirklich was verändern. Menschen, die nichts verändern, haben nicht zu wenig Motivation. Sie haben einfach Angst, eine Entscheidung zu treffen. Sie haben einfach Angst, nehmen wir doch einfach mal, wenn wir jetzt von dir ausgehen, du bist mega gut, wenn es in Sachen unternehmerisches Coaching geht. Wenn jetzt jemand ein Problem hat und der würde nicht zu dir mit diesem Problem kommen, obwohl er augenscheinlich weiß, dass du dieses Problem lösen kannst, dann ist es nicht, weil du keinen guten Job machst, dann ist das auch nicht, weil er das Problem in Wirklichkeit nicht hat, sondern er hat einfach Angst, eine Entscheidung zu treffen.
Definitiv.
Er hat halt einfach Angst, eine Entscheidung zu treffen, dass es Menschen gibt, die augenscheinlich besser wissen wie er, wie man ein Problem lösen kann.
Ja.
Und ich verstehe diese Angst, ja. Ich bin, wenn es um sowas geht, ein absoluter Sturkopf. Also ja. Wirklich, wenn so, es gibt für mich zwei Meinungen, meine und die falsche gefühlt.
Definitiv.
Das ist halt einfach hohe Dominanz als die Person. Aber ja. Manchmal habe ich mir oder musste ich mir in der Geschichte halt einfach eingestehen, dass ich halt nicht der Smarteste bin. Und ich habe das auch auf harte Tour oft gelernt. Und heute habe ich Mentoren, ich meine, wir beide wissen, wo wir uns kennengelernt haben. Ich habe Mentoren, ich habe jetzt schon über 100.000 Euro nur in Coachings investiert.
Ja, definitiv.
Und das sind halt einfach Menschen, von denen habe ich gelernt und ich habe eine Entscheidung getroffen, okay, Gabriel, du bist halt einfach nicht der Smarteste und du darfst es auch offen zugeben und das ist halt kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Weil der, der wirklich stark ist, kommt halt am schnellsten voran. Und ich kann mir die Fehler halt sparen oder ich kann die Fehler selber gehen über die nächsten 20 Jahre. Was wäre dir lieber? Ich persönlich spare mir die Fehler lieber.
Ja.
Das war die logische Konsequenz.
Ja, mega, mega, mega cool. Ich kann das nur teilen. Ich habe 14 Jahre gebraucht als Unternehmer, um zu verstehen, wie wichtig es ist, auch die Erfahrungen der anderen mitzunehmen. Also ich habe genauso gesagt, ich war eigentlich der allmächtige Unternehmer, der alles wusste, um danach zu verstehen, dass ich gar nichts wusste, aber instinktiv einiges gut gemacht habe, aber eben ein Unternehmen hatte, das von mir abhängig ist.
Ja.
Kannst du aus deiner Erfahrung eine Parallele ziehen zwischen dem Körper oder der Fitness eines Menschen und auch über das Thema Führung und Entscheidung und Umsetzungsverhalten? Hast du da Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar Geschichten auch erlebt, die dann, also wirklich während deiner Zeit sich dann auch massiv verändert haben? Die Menschen, meinte ich.
Ja. Also eine Sache, die mir definitiv immer und immer wieder auffällt, ist das Thema Respekt oder Achtung. Wenn wir wieder mal diese ganzen Filter und diese ganzen moralischen Filter, die wir in unserem Kopf haben, jetzt einfach mal loslösen und die echte Welt sehen, wie sie halt wirklich ist, dann werden Leute, die einen sehr fitten Körper oder nicht so eine riesen Wampe haben, ja, werden halt einfach schneller anders wahrgenommen als Menschen, die fester sind. So, es ist halt einfach Fakt. Und auch wenn die Welt dadurch sehr unfair ist oder auch wenn wir es vielleicht nicht unbedingt hören wollen, werden halt Menschen, die trainiert sind, langfristig etwas für ihren Körper tun, in diesem Bereich Disziplin zeigen, was auch immer, werden halt einfach mit einer höheren Selbstachtung wahrgenommen von außen. Und ich habe es schon ganz oft mitbekommen, ich hatte viele Unternehmer, die was mit der Zeit auf einmal eine Kultur in der Firma entwickelt haben, nachdem sie selber körperlich fitter geworden sind, dass die Unternehmer oder dass die Mitarbeiter der Unternehmer von selber fleißiger in der Arbeit waren. Also disziplinierter, härter im Umsetzen, weniger Nachkontrolle.
Krass.
Und das halt einfach nur, weil der Unternehmer Lead by Example war. Heißt, er hat geführt, er hat sich selber geführt als Mensch. Und dieses Selberführen haben andere wahrgenommen, weil Menschen tun nicht das, was du sagst, sondern was sie sehen. Und haben gesehen, okay, der Typ macht alles zu 100% und gibt Gas und arbeitet wie ein Büffel und das nicht nur in der Arbeit, sondern auch privat, also diesen Gewinner. Boah. Und kurz und knapp, was halt der Gedankengang von den Mitarbeitern meiner Meinung nach ziemlich sicher war, ist, wenn der so hardcore in seiner Denkweise, so diszipliniert, so gut und so stark ist als Mensch, dann wird er das nicht tolerieren, wenn ich einfach irgendwas mache. Das wird dieser Unternehmer nicht tolerieren, weil er selber nicht so ist. Und das ist ja das beste Beispiel, wenn jemand vor dir steht, wie beispielsweise ein Fitnesstrainer. dann wirst du sehr wahrscheinlich hergehen und diesen Menschen, wenn du ihn jetzt ansiehst, vom Körper her so respektieren, dass du sagst, der würde wahrscheinlich, wenn wir jetzt einfach mal ganz hart sprechen, keinen Partner, wenn er eine Beziehung hätte, keinen Partner tolerieren, der wahrscheinlich einfach so dick ist und nichts macht.
Ja.
Und das einfach nur, weil du durch dein eigenes Vorhaben, durch dein eigenes Beispiel, was du vorlebst, so einen Standard auf dein Umfeld setzt, dass die nicht mal auf die Idee kommen, etwas anderes zu machen. Und diese Disziplin, diese Selbstachtung, dieser Selbstrespekt, dass du sagst, selbst wenn es mal stressig ist, selbst wenn die Zeit einmal richtig beschissen ist, ich selber auf mich achte und mir trotzdem die Zeit nehme und auch mal ins Training gehe, wenn es anstrengend ist, diese Disziplin wird sich auf andere Kapitel übertragen. Und andere Menschen werden das wahrnehmen, ob du willst oder nicht. Und da hat man dann wirklich gemerkt in der Firmenkultur, dass die Mitarbeiter fleißiger wurden.
Krass.
Also das war echt witzig, ja? Weil sie halt gemerkt haben, okay, unser Leader da ganz oben, boah, der ist hardcore in seiner Denkweise, jetzt muss ich nachziehen.
Ja, spannend. Mega, finde ich hochinteressant. Also da wird sich der ein oder andere heute auch denken, okay, was kann ich vielleicht im Jahr 2026 noch ein bisschen anders machen? Mega. Mega, mega, mega. Thema Grenzen wird mich noch sehr interessieren. Du hast ja auch, gehst ja auch ganz offen damit um, dass du viel, also Diagnosen bekommen hast, die wirklich auch, wo du eigentlich eine Grenze gesetzt wurde. Du hast aber dann auch, bist die dann auch dennoch übergangen, hast gelernt, hast ganz, ganz vieles in dein Leben integriert. Und jetzt aber mal dieses Thema grundsätzlich. Wir reden ja auch oftmals jetzt medial davon und sagt, Mensch, pass auf deine Grenzen, auf deinen Körper sagt dir Grenzen und so weiter. Sag, was kannst du uns da aus deiner Erfahrung mitgeben? Also klar, eine Stressgrenze ist vielleicht eine andere als eine körperliche Grenze, aber vielleicht einfach mal ja so ein Stück weit aus deiner Erfahrung, wo wir achtsam sein sollen, wo wir einfach auch mal drüber gehen dürfen.
Ja. Ich bin der schlechteste Mensch, wenn es darum geht, Grenzen zu respektieren.
Habe ich gemerkt in der Vorbereitung. Nein, alles gut.
Also, ich bin wirklich jemand, der sehr hart selber über Grenzen geht und manchmal auch wirklich auf die Schnauze gefallen ist. Aber bei mir im Kopf ist halt immer dieser Gedanke, ich muss Gas geben, weil mich sonst Leute überholen werden. Und ich glaube, viele Unternehmer haben diese Gedanken, dass sie einfach dieses Wettkampfambitionierte haben, dieses, boah, mich darf keiner schlagen, ich muss hustlen, ich muss Gas geben, so. Und wie gesagt, ich bin sicher nicht der typische Guru, der sagt, nimm dir deine Auszeit und so, weil ich das selber nicht mache. Aber was ich sagen kann ist, es gibt manchmal Dinge, und ich glaube, jeder hatte so Phasen, wo es einem richtig schlecht ging. Und ich hatte auch schon Phasen, da war ich wirklich körperlich, mental, psychisch am Boden und ich habe mir gedacht, warum mache ich eigentlich den ganzen Scheiß, den ich noch mache? So, ich könnte so ein einfaches Leben haben, gehe in einen 40-Stunden-Job rein, verdiene gut, Führungsposition oder irgendwas und dann hat sich das Ganze. Aber jedes Mal wieder kommt einfach der Gedanke, Gabriel, wenn du jetzt aufhörst, dann wird das Leben von so vielen Menschen schlechter. Und ich glaube, dass auch dieser Sinn oder diese Verantwortung, wo wir selber herkommen, die Geschichte oder auch einfach der Grund, warum wir tun, was wir tun, und so stark manchmal über Grenzen gehen lässt. Weil jedes Mal, wenn ich mich einfach wieder beschissen fühle, denke ich an Leute zurück, die zu mir gekommen sind und ich habe genug Texte, die sagen, ich war schon wirklich depressiv und heute leben sie glücklich mit der Familie weiter. Und das sind für mich so Dinge, wo ich sage, ich kann nicht aufhören. So, es gibt für mich halt einfach keinen Plan B und selbst wenn ich irgendwann mal zurückschrauben muss, weil es vielleicht private Umstände nicht mehr zulassen, so wie ich jetzt arbeite, dann weiß ich, dass trotzdem dieser innerliche Sinn oder dieser Grund, warum ich etwas mache, weil ich auch selber das alles erlebt habe, mich weitertreiben wird. Und diese Grenzen an sich selber manchmal zu setzen, ist sehr wertvoll, dass man sagt, okay, bei gewissen Anzeichen, wenn ich diese oder diese Gedanken bekomme, dann brauche ich unbedingt 2, 3, 4 Tage Auszeit, ist gesund. Aber wir alle, glaube ich, wissen, dass im echten Leben das nicht immer möglich ist, wenn wir es gerade wollen. Weil manchmal brennt der Huhn und manchmal steht sehr viel auf dem Spiel, wo man halt rübergehen muss.
Ja.
Weißt du besser als ich dir, glaube ich.
Ja.
Und das sind halt so Themen, wo ich sage, okay, zu was sind wir denn als Mensch fähig oder welche Grenzen haben wir denn? Ich würde sagen, der Mensch ist zu mehr fähig, als wir das wirklich glauben. ob das mental ist oder körperlich ist. Es gibt Menschen, die sind in einer 10-mal schlechteren Situation wie du gewesen und haben 10-mal mehr Recht. Genauso wie bei mir.
Ja.
Und immer wenn man sich diese Beispiele einfach wieder in den Kopf reinholt und sich denkt, wenn jemand mit einer 10-mal schlechteren Situation 10-mal mehr Recht hat, warum soll ich das nicht können? Und das sind für mich dann immer wieder diese Gedankengänge, die mich dazu bringen, wenn es sein muss, ja, wenn ich jetzt mal wirklich nicht weg kann, dass ich Grenzen übergehen kann. Habe aber die letzten Monate auch wirklich lernen dürfen, dass wenn mal ein Tief kommt, es auch mal geil ist, mal 1, 2, 3 Tage wirklich weg zu sein. Und für mich war aber da auch wieder dieser positive Frame, diese Grenzen einzuhalten, weil ich mir da auch sehr schwer getan habe, dass ich immer, wenn ich mir Auszeit nehme oder mehr auf mich achte, dass ich kreativer werde und diese Kreativität mich auf die besten Ideen gebracht hat, die ich jemals hatte für Unternehmen.
Ja.
Und jetzt weiß ich oder jetzt sehe ich diese Grenzen oder dieses Pausemachen nicht mehr wie, boah, das ist verschwendete Zeit, weil ich könnte ja arbeiten, sondern ich sehe sie als Teil des Prozesses, mein Imperium aufzubauen. Und wenn man etwas als Teil eines Prozesses sieht, beispielsweise im Training die Regeneration beachtet, weil ohne Regeneration wärst du halt kaputt, dann siehst du auf einmal Sinn hinter dem, was eine Grenze ist und nicht mehr einfach nur, ich muss das halt, weil jeder sagt das.
Ja.
Und das hat mir einen Gedankengang gegeben, der mir hilft, besser runterzukommen oder gezielter runterzukommen.
Ja. Auch stark, finde ich mega, mega cool. Also genau dieses Bild, diese bewusste Auszeit als ein Teil der Entwicklung zu sehen und nicht als Nichtarbeit. Ich kann auch das nur teilen. Also ja.
Das muss man aber lernen.
Das auf jeden Fall. Also wir hatten letztes Jahr eine verdammt schwierige Zeit und ich weiß es nicht, es hat super wehgetan, in den Urlaub zu fahren. Ich erinnere mich noch ganz genau. Aber dieser Urlaub war die Basis für all das, was dann kam. Und das ist irre. Also Urlaub bitte sinngemäß, für mich freie Tage, einfach nichts operativ zu tun. Ja, genau. Ja, ganz stark.
Was war denn für dich, weil es mich jetzt interessieren würde, einer der schwierigsten Zeiten in deinem Leben und wie bist du sie überkommen?
Schwierigste Zeiten in meinem Leben und wie ist sie überkommen? Also das Schwierigste war definitiv natürlich, also der schwierigste Moment war die Tatsache, wir hatten zwei Firmen, die in die Insolvenz gehen mussten und das war in sich schwierig. Aber ich muss sagen, da ich gut vorbereitet war, die schwierige Zeit war eigentlich davor als währenddessen. Na klar waren schwere Verhandlungen, aber die Vorbereitung und in Anführungsstrichen, du hast keine Kontrolle darüber, aber du, wenn du gut vorbereitet bist, dann merken das alle Beteiligten und du kommst wesentlich besser durch die Zeit. Mhm. Und das Schwierigste sind in den Momenten natürlich dann immer, wenn es halt wirklich knubbelig ist und du hast vier Parteien am Tisch, die dann unterschiedlicher Meinung sind. Und das ist dann schon sehr, sehr schwer. Also ich muss sagen, das ist in sich das Schwerste. Aber an sich ist das, wenn ich überlege, ich bin auch ein sehr impulsiver und auch ein sehr ideenreicher Unternehmer. Und wenn du dich dann wenn du 10 geile Projekte hast und du musst wissentlich dich von 7 trennen, damit du überhaupt eine Performance erzielen kannst, das muss ich sagen, das waren so Momente, Halleluja, die haben schon wehgetan. Aber ohne das wäre es nicht weitergegangen.
Muss man mal auf die Schnauze fliegen, um zu lernen, oder?
Aber definitiv, definitiv.
Sehr cool.
Jürgen, zu deiner Vision nochmal jetzt. Deine These, keine Verbote, kein Bullshit, keine Fitness, kein Fitness-Showcase. Wie bist du darauf gekommen? Also es gibt ja genau auch das andere. Und was ist dir daran auch so wichtig? Und was ist dir so wichtig, das auch konsequent zu leben? Weil du wirst ja heute sicherlich auch aufgrund deiner Entwicklung jetzt auf jeden Fall in Österreich immer wieder auch, gerade das Thema Show, es ist ja ein relevantes Thema, wirst du ja auch wahrscheinlich immer wieder konfrontiert werden jetzt.
Show inwiefern meinst du?
Natürlich dieses Thema kein Fitness-Showcase, also dieses Ganze eben auch als irgendwie ein Hype zu sehen, also eigentlich mehr als, ich nehme es wahr, korrigier mich, dass es mehr eine Lebensveränderung ist, die du begleitest, als für ein Momentum, wo, keine Ahnung, du jetzt 3, 4 Wochen, wie du es selber gesagt hast, jetzt irgendwo was Besonderes machst und es feierst und dann aber es wieder egal ist.
Ja.
Genau.
Also die Fitnessindustrie, wenn wir uns generell den ganzen Markt ein bisschen ansehen und den beobachten, hat sich in eine Zeit entwickelt oder in einen Markt entwickelt, der für kurzfristige Fixes da sind. Quick Fixes sozusagen. Ja, Quick Fixes sind gut, um Menschen in etwas reinzubringen, damit sie starten. Mhm. Wenn ich dir einen Tipp gebe, der Tipp hilft sofort, dann siehst du, okay, macht Sinn, jetzt kannst du starten damit. Mhm. Für einen kurzen Zeitraum sehr cool. Die Gefahr ist dabei, dass man Menschen ein Bild in den Kopf setzt, was ihnen oder was der echten Realität halt einfach nicht entspricht. Man kann halt nicht erwarten, wenn man jetzt auf Instagram ein Transformationsbild von irgendeinem Photoshop-Profil sieht zum Beispiel, dass man innerhalb der nächsten 8 Wochen genau so eine Transformation schaffen wird. Und so hat sich aber der Markt hinentwickelt. Wenn du dir das Ganze ansiehst, dann gibt es heutzutage genau 2 Fraktionen. Es gibt einerseits die ganzen Konzepte wie Diäten, die dir versprechen, in x Wochen so viel Kilo weg. Und das ist so diese eine große Fraktion. Das Versprechen können sie meistens auch halten, aber nur, weil sie den Körper erstens entwässern mit ihrem Konzept. Also du verlierst schon mal 3 Kilo nur durch Wasser. Und zweitens, du musst halt hungern, was für einen kurzen Zeitraum geht, aber was passiert danach? Logische Konsequenz, du nimmst wieder zu.
Ja.
Und die zweite Fraktion im Fitnessbereich oder im Markt generell sind aktuell Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Heißt, es gibt heutzutage, indem das immer alles bequemer wird oder schneller gehen muss für Menschen, weil je mehr sich die Industrialisierung, Digitalisierung und so weiter durchgesetzt hat, man glaubt eigentlich, dass durch diese ganzen Sachen die Welt ja eigentlich gechillter sein müsste, weil man kann sich die Arbeit abnehmen lassen, man ist schneller, man bam, bam, bam. In Wirklichkeit wird durch diese ganzen Sachen die Welt immer schneller und man ist immer mehr im Stress, weil man mehr Impulse bekommt. Und durch dieses Stressverhalten, dass heutzutage Leute noch gestresster sind, weniger Zeit denn je haben, sich auch mehr überfordert fühlen durch diesen Input von außen, von allen Seiten, jetzt kann man natürlich viel besser vermarkten, dass man sagt, hey, nimm hier meine Kapsel Hirschwurzelextrakt und wenn du das nimmst, dann giftet es den Darm und wenn es den Darm entgiftet, dann nimmst du auf magische Weise, weil Fettzellen angegriffen werden und bla bla bla, 10 Kilo, ja? Es ist natürlich viel geiler, so etwas zu vermarkten, als zu vermarkten, trainier 2x die Woche, iss vernünftig mit Struktur, schlaf und trink endlich mal verfickt auch mal Wasser. So, es ist natürlich einfacher, das zu vermarkten.
Ja.
Und das ist jetzt aktuell dieser Markt. Und was halt mich daran immer gestört hat, diese Dinge mögen ja auch funktionieren. Mhm. Aber wie lange?
Ja.
Und ich habe halt irgendwann gesagt, es kann doch nicht sein, in meiner ganzen Geschichte, und ich trainiere jetzt schon 10 Jahre, habe ich immer wieder Personengruppen wahrgenommen, die zum Beispiel mit dem Training als Freunde begonnen haben, die eine Diät gemacht haben, die irgendetwas probiert haben. Und diese Personengruppen oder diese Menschen sind immer wieder weggebrochen, rückfällig worden. 2 Jahre probieren sie das nächste. Und ich dachte mir, warum kann es eigentlich sein, dass ich das Ganze konstant mache und die nicht? Was ist denn der Unterschied? Irgendwo muss doch ein Unterschied sein.
Mhm.
Und ich habe halt einfach dieses langfristige Mindset erlernt, dass ich gesagt habe, okay, diese Basics, die schon seit Jahrtausenden funktionieren, werden auch heute noch klappen. Und man muss sie halt einfach nur in den heutigen Alltag, an das heutige Leben anpassen. Du wirst sehr wahrscheinlich nicht so wie vor 100 Jahren abnehmen können, wenn das jemand vorgehabt hat, weil damals noch ein komplett anderer Lebensstil war.
Ja.
Also muss man halt diese Basics nehmen, die schon immer klappen, und dann das Leben anpassen. Und nicht das Leben an die Basics anpassen, weil das würde nicht funktionieren. Und ich bin halt einfach in diesem Mindset geblieben, mach das, was immer schon funktionierte, aber alltagstauglich. Und ich bin halt auch kein Fan von diesem ganzen Marketing, wo ich dir in kurzer Zeit irgendeinen Scheiß verspreche, ja. Weil du wirst, ich kann das schon mit dir durchziehen, versteh mich nicht falsch. Ich weiß, wie du 10 Kilo in 5 Wochen verlieren könntest. Aber ich weiß halt auch, was danach wieder vom Verhalten passieren wird. Und ich weiß auch, was im Endeffekt mit dir passieren wird, wenn du rückfällig wirst, weil du wirst halt nicht glücklich sein. Und mein Ansatz war immer, jemand, der sich transformiert im Leben, der soll seinen Körper wie ein gutes Unternehmen behandeln. Ich baue kein Unternehmen, dass ich in 3 Jahre insolvent gehe. Ich baue ein Unternehmen, dass es die nächsten Jahrzehnte ein Imperium wird. Und mega. Genauso behandle ich den Körper.
Mega, mega cool. Ja, spannend. Also ich glaube, also so aus dem Gefühl heraus oder beziehungsweise vielleicht kannst du es beantworten. Klar, du hast deine Geschichte, die ist sehr, 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 also ich verstehe, warum du den Wandel gegangen bist, natürlich auch in diesen Momenten, was dich dazu bewogen hat. Aber jetzt stelle mal vor, sag okay, ja, nehmen wir mal so einen Unternehmer, der jetzt einfach sagt, oder ein Mensch, der jetzt einfach sagt, boah, ich würde das ja schon gern, aber so wirklich, ja, der Weg, so wie du es gerade beschreibst, ja, es ist halt nicht diese Kapsel oder auch nicht 10 Kapseln oder auch nicht dieses, jetzt gehe ich mal 3 Wochen, 4 Wochen irgendwo mal hin, dann bin ich mal in einem anderen Milieu, komme dann in eine andere Gewohnheit rein, pack das dort, komme wieder zurück, ist der Käse wieder da. Also wie baue ich mir dieses Bild? Weil so, wenn ich es mir irgendwie wünschen würde, oder ist es dann einfach nicht mein Bild? Ist es das noch nicht? Hast du da noch irgend so eine kleine, ja, ich weiß, du hast selbst gesagt, nicht nur einen Tipp, sondern einfach vielleicht eine Mini-Strategie, um das zu ändern?
Definitiv. Also das Erste, was wir bei Klienten immer machen, wenn jemand zum Beispiel bei uns ins Coaching kommt, ist, wir lassen ihm gewisse Sachen jede einzige Woche 3-mal in der Woche aufschreiben. Also, wenn du jetzt beispielsweise ein Problem hast, damit du langfristig Gewicht verlierst, einfach dich wieder energievoll und gut fühlst, dann schreib dir ein paar Themen jede einzige Woche 3-mal auf. Das erste davon ist das Körpergewicht, weil wenn du Gewicht verlieren willst, musst du verstehen, wo dein Gewicht steht. Dann schreib dir auf, wie viel hast du durchschnittlich getrunken an dem Tag. Das ist sehr wichtig, weil die meisten Leute trinken zu wenig. Und wenn sie zu wenig trinken, essen sie automatisch mehr. Schreib dir auf, wie viel hast du geschlafen, wie war dein Stressniveau, mach dir eine Skala 1 bis 5, 5 heißt, du warst extrem überfordert, 1 heißt, du warst mega gechillt, und dann ordne dich einfach mal selber ein von 1 bis 5, dann Energielevel, schreib dir auf von 1 bis 5, wie dein Energielevel war, 3 ist durchschnittlich, 5 ist wirklich super, 1 ist Zombie, also wirklich, wie war die Energie, und dann schreibst du dir auch noch auf, wie waren deine Schritte oder deine Bewegung, wenn du deine Schritte nicht weißt? Weil Bewegung ist auch ein Grundfaktor, der dem Körper Energie gibt. Und wenn du dir diese Dinge 3-mal in der Woche aufschreibst und dann siehst du dir mal die Tage an, dann wirst du sehr, sehr schnell Muster erkennen. Kurzes Beispiel. Ich hatte mal einen Klienten, der hat immer gesagt, Gabriel, Heißhunger ist mein größtes Problem, deshalb komme ich nicht ans Ziel. Und dann habe ich den Klienten gefragt, warum hast du Heißhunger? Dann hat er gesagt, ja, keine Ahnung, den habe ich halt. Aber Heißhunger ist ja nur ein Symptom einer Ursache.
Ja.
Wenn ich also hergehe und ich gucke mir jetzt alle Tage an und tracke beispielsweise auch den Hunger von 1 bis 5, 5 heißt, ich bin komplett vollgestopft, 1 heißt, ich verhungere, und immer an dem Tag, wo ich wenig getrunken habe, habe ich auf einmal mehr Hunger gehabt, obwohl ich dasselbe gegessen habe, dann habe ich wieder ein Muster erkannt. Also ist es jetzt sinnvoll, einfach mehr Essen zu ballern oder wahrscheinlich mehr zu trinken? Wahrscheinlich ist es sinnvoller, mehr zu trinken, wenn es so ist. Also wenn man sich jede Woche genau diese Faktoren auf dem Blatt Papier oder zum Beispiel im Notizblock am Handy aufschreibt, dann wird man sehr schnell erkennen, wo eigentlich die tatsächlichen Probleme herkommen. Und da können halt nicht Nahrungsergänzungsmittel oder Kapseln helfen, sondern die Basics, die schon immer geklappt haben. Schlaf, Ernährung, Bewegung, Training. Und trinken, ja. Das sind diese typischen, ganz normalen Sachen, die was man tracken sollte. Und wenn beispielsweise, wenn wir jetzt das Trinken hernehmen, weil das für die meisten ein großes Problem ist, wenn du ein großes Problem hast, genug zu trinken und damit mehr Heißhunger bekommst oder energieloser bist, dann fang doch einfach mal an, dass du dir nicht eine Wasserflasche auf den Tisch stellst, sondern stell dir 3 Wasserflaschen auf den Tisch.
Ja.
Warum 3? Weil wenn du eine ausgetrunken hast und wir alle kennen das, wir sitzen am PC und wir müssen da jetzt durchhasseln, dann gehen wir nicht und füllen diese wieder auf. Wenn wir aber 3 Stück, und ich kann das selber sagen, weil ich habe den Spaß am Tisch.
Mega.
Wenn wir 3 Stück am Tisch haben, dann trinken wir dauerhaft und wir müssen aber nirgends hingehen.
Ja.
Oder du stehst in der Früh auf und trinkst sofort einen halben Liter auf Ex runter. Dann hast du einen ganzen halben Liter getrunken und musst nicht dauerhaft ans Trinken denken.
Ja.
Das sind so typische Maßnahmen, die man sofort umsetzen kann und die einen massiven Impact auf dein Leben haben werden.
Mega.
Aber weil halt jeder andere Probleme hat, muss man es einfach durch dieses Muster erkennen rausfinden.
Gabriel, jetzt werden sicher der ein oder andere sehr gespannt sein, dich kennenzulernen und eben auch zu schauen, wo finde ich denn den und was macht denn der? beziehungsweise, wie du ja sagst, nicht nur du selbst, sondern dein System. Erzähl doch mal ganz kurz, wo findet man dich? Wir verlinken alles auch in den Shownotes auf jeden Fall. Wo findet man doch und was kann ich mit dir oder beziehungsweise mit deinem System beziehungsweise mit deiner Firma erreichen?
Ich persönlich würde einfach meinen Namen googeln. Also wir sind in jeder Plattform vertreten. Wenn man Gabriel Reifinger sucht, ist man safe to go. Und das, was ich am allermeisten empfehlen kann, ich habe so ziemlich alle Erfahrungen und Wissenswertes, was ich jemals gelernt habe in der Arbeit mit Klienten. Und wir betreuen zum jetzigen Zeitpunkt über 450 Klienten mit meinem Team. Habe ich alles in mein Buch gepackt, was man hier hinten auch sieht. Also wenn man einfach auf Amazon mal nach Gabriel Reifinger sucht, wird man auch das Buch finden von mir. Und ich kann nur sagen, dieses Buch kostet, glaube ich, auf Amazon 25, 30 Euro und wird aber Jahre an Problemen oder Jahre an Frust sparen, weil hier einfach wirklich das echte Leben beschrieben wird. Also wenn jemand irgendwie Interesse hat, dass er was verändern will, wäre die erste Anlaufstelle, ich würde gar kein Coaching nehmen bei mir, ich würde mein Buch lesen.
Cool. Mega, mega geil. Gabriel, ich habe noch herausgefunden oder gelesen, dass die letzten Worte deiner Mutter waren, bleib menschlich.
Ja.
Und was bedeutet das für dich heute als Unternehmer oder als Coach und Führungspersönlichkeit oder als Mensch, Gabriel?
Und das ist tatsächlich ein Punkt, der geht mir emotional extrem nahe. Meine Mutter, und ich kann hier, wenn du noch kurz 5 Minuten Zeit hast, etwas erzählen darüber. Ich bin 2000, also alles, was ich mir erarbeitet habe über die Zeit, war nicht selbstverständlich. Ich hatte weder gute Voraussetzungen, noch war ich in irgendeiner Weise in irgendetwas talentiert. Aber ich habe gewusst, dass ich Menschen, weil ich den Weg selber gegangen bin, helfen kann. Ich habe 2019 meine ganzen Ausbildungen gemacht, also Trainer, Ernährungsberater hin und her in Wien. Und meine Mutter war schon sehr, sehr lange Zeit schwerst lungenerkrankt. Also sie hatte Asthma, sie hatte COPD im Endstadium und allem drum und dran. Und ich weiß noch, sie kam eines Tages ins Krankenhaus und wurde wiederbelebt, weil sie keine Luft mehr erwischt hat. War wirklich haarscharf, dass sie überlebt, aber Gott sei Dank durfte ich meine Mutter noch einige Jahre mehr haben. Und sie kam aber vom Krankenhaus so nach Hause, dass sie nicht mal mehr als 5 Stufen gehen konnte. Und wenn man seiner eigenen Mutter jeden einzigen Tag zusieht, wie sie nicht mehr als 5 Stufen gehen kann und sich dann hinsetzt, obwohl sie im 2. Stock des Hauses wohnt, dann tut es ziemlich weh. Weil es geht nicht um einen selber, sondern es geht um die Person, die was einen geliebt hat und das bedingungslos seit der ersten Sekunde an der Welt. Auf jeden Fall habe ich mich dann selber informiert und die ganzen Ärzte sagten, man kann bei ihr nichts mehr machen, weil ihre Lunge kann einfach zu wenig Luft verarbeiten, damit sie sich wieder vernünftig bewegen kann. Und da muss ich ehrlich sagen, hat mir Gott eine Gabe geschenkt, weil ich bin ein verdammter Sturkopf. Und zwar, ich lasse mir nicht einreden, was funktioniert und was nicht geht. Und habe mich dann mal selber reingefuchst in die Anatomie des Menschen, beziehungsweise in die Muster des Menschen und habe mir angesehen, wie kann man Bewegungsmuster so auftrainieren, damit sie weniger Sauerstoff verbrauchen. Und ich bin mit einer These gekommen, dass wenn man gewisse Bewegungen trainiert, die was beim Stufensteigen drin sind, also man hebt das Bein, man drückt sich mit dem Bein von etwas weg, also diese ganzen Bewegungen, die in diesem Bewegungsmuster drin sind, man müsste doch eigentlich, wenn man diese einzelnen Bewegungen trainiert, müsste man effizienter darin werden und wenn man effizienter darin wird, müsste man weniger Sauerstoff verbrauchen. Ob das Ganze stimmt oder nicht, keine Ahnung, es gibt keine Studien dazu. Aber es war womöglich die einzige Möglichkeit, meiner Mama noch irgendwie Lebensqualität zu schenken. Und ich habe dann mit ihr zum Trainieren begonnen und ich weiß es noch ganz genau, nach 4 Wochen hat die Frau es geschafft, in den zweiten Stock wieder hochzugehen.
Oh, krass, Wahnsinn.
Und dann hat sie mir in die Augen gesehen und hat gesagt, danke, Gabriel. Und auf einmal siehst du Training und Ernährung mit anderen Augen. Weil auf einmal wird aus, ich möchte einfach ein bisschen besser aussehen im Spiegel oder für das andere Geschlecht, zu, ich habe meiner Mama womöglich gerade 5 Jahre Lebensqualität geschenkt, wo sie sonst im Rollstuhl gesessen wäre. Und wenn ich jetzt einfach aus meinem tiefsten Herzen und tiefster Überzeugung sprechen darf, ich hatte Menschen, die wollten sich das Leben nehmen. Und diese Menschen hatte ich schon bei mir im Erstgespräch sitzen. Und wenn du das erste Mal siehst, dass Menschen einfach, selbst wenn es nur über den Körper war, dass sie wieder Kontrolle in sich bekommen, dass sie das erste Mal im Leben das Gefühl haben, ich bin etwas wert, ich habe Kontrolle über mich und ich kann etwas verändern, und diese Menschen heute eine sehr glückliche Familie führen, dann ist es für mich der eine Sinn im Leben, wo ich weiß, das, was ich mache, ergibt Sinn. Und meine Mutter hat die letzten Worte, weil sie 2025 im Februar leider von der Welt ging, zu mir immer gesagt, Gabriel, bleib menschlich. Und egal wie erfolgreich ich werde, egal was ich jemals geschafft habe oder was ich noch schaffen werde, und es wird noch sehr viel passieren in meiner Geschichte, ich werde absolut niemals vergessen, wo ich herkomme und dass jeder Mensch das Recht auf Gesundheit und Wohlfühlen hat. Und mir ist es scheißegal, ob jemand eine Putzfrau ist, die was vielleicht sehr wenig hat. Mir ist es scheißegal, ob du ein Unternehmer bist mit 800 Leuten unter dir. Wenn du bei mir im Erstgespräch sitzt, werde ich dich genauso behandeln wie jeden anderen. Ich werde dich behandeln wie ein Mensch, der Hilfe braucht. Und ich werde dich nicht mehr oder weniger respektieren, nur weil du mehr oder weniger hast.
Ja, ihr Lieben, das war wieder eine mega, mega, mega geile Folge mit so einem persönlichen Abschluss. Ja, also, ich hoffe, ihr konntet wirklich genauso viel mitnehmen wie auch ich. Und ich danke nochmal hier auf diesem Weg dem lieben Gabriel für diese Offenheit und für diese Klarheit und für diese grandiosen Worte. Und ja, da ist wieder, glaube ich, sehr viel dabei, was uns in die Entscheidungen, in die Umsätze bringt. Ja, vergesst nicht, den Podcast für weitere spannende Episoden zu abonnieren und verpasst keine unserer inspirierenden Geschichten. Am besten, du abonnierst den Newsletter auf podcast.dirkhalfa.com, so verpasst du keine Folge. Und teile diesen Podcast auch mit allen, die von den Einblicken und der Motivation profitieren können. Also, bis zur nächsten Folge. Bleib fokussiert, bleib motiviert und leb deinen Traum mit der gleichen Lebensfreude wie unser heutiger Gast. Hab Bock auf Business und mach dich frei. Dein Dirk.